der Gedanke kam daher, es gibt halt ganz viele KI, ganz viele Tools, die alle ihre KI-Modelle integrieren. Ich habe irgendwie mein Excel, das einen Copilot hat, dann habe ich mein Salesforce, das hat einen, wie heißt es, glaube ich, Einstein oder so. Das heißt, jedes Tool hat irgendwie ein eigenes Sprachmodell, einen eigenen Kontext. Und das heißt, ich habe immer irgendwelche Brüche dazwischen. Dann dachte ich so, es muss ja eigentlich ein AI-First Operating System geben. Also eigentlich habe ich es mir vorgestellt, dass wir komplett neue Geräte haben irgendwie und ich nur mit einem Gerät reden, dem sage, jetzt bearbeite meine Urlaubsfotos und lege die dahin, wo es sinnvoll ist und dann mach da einen Post draus oder sowas.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI. Heute mit dem absoluten AI-Experten Marco Seidenleder aus Berlin. Der macht die Firma Pandata. Und der Marco hat angefangen unter anderem für Rocket Internet das Digital Analytics Team aufzubauen. Rocket Internet ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Die haben sehr schnell sehr viel bewegt und Daten waren immer eine wichtige Grundlage. Und danach hat Marco sich immer selbstständig gemacht und ist natürlich auch schnell beim Thema AI gelandet. Marco, erstmal herzlich willkommen. Toll, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank.
Du hast, du bist jetzt hier in Hamburg gerade bei uns im Studio und kommst natürlich auch gerade vom AI-Workshop. Irgendwann bist du bei AI gelandet, aber hilf uns nochmal mit so ein paar Anekdoten aus deinem früheren Leben. Was können die Leute sich vorstellen von jemandem, der bei Rocket Internet Analytics gemacht hat? Was hat man da so erlebt?
Sehr gern, ja. Also gibt es schon auf jeden Fall ein paar verrückte Geschichten aus der Zeit. Ich meine, ich war da während des großen Börsengangs, also das war echt total wild. Ich hatte davor Informatik und BWL studiert und dann gesagt, ich will lernen, wie man eine Firma gründet. Das hat mich damals natürlich zu Rocket Internet gebracht. Ob ich es da gelernt habe, sei dahingestellt. Ich habe viele Dinge gelernt und natürlich auch viele inhaltliche Dinge und unter anderem meinen Geschäftspartner kennengelernt, mit dem ich dann zusammen gegründet habe. Und wenn du mich fragst, was war die verrückteste Geschichte, dann wahrscheinlich direkt nach meinem Bewerbungsgespräch. Am Ende wurde ich gefragt, wann kannst du anfangen? Ich so, ja, eigentlich so bald wie möglich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kommst morgen vorbei. Und dann war ich da an meinem ersten Tag und hatte den da in unserem Büro verbracht. Da waren wir, war ich bei Helpling. Die Vermittlung von Reinigungskräften kennt man heute noch, glaube ich. Und da waren wir 20 Leute oder sowas in dem Team und bin dann nach Hause und abends um 9 schreibt mir dann die Head of Operations und meinte, ah ja, übrigens, du bist ab morgen in München, wir haben dir einen Zug gebucht, fahr da mal hin. Und dann war ich 3 Wochen in München einfach im Einsatz und das war mein zweiter Arbeitstag.
Krass. War das Unternehmen denn so sehr stark datengetrieben? Also sagst du schon, das war schon allen anderen Unternehmen so ein bisschen voraus damals oder waren die einfach nur sehr intensiv in ihren Entscheidungen und dadurch halt sehr schnell?
Beides. Also einerseits gab es halt diese super pragmatische Execution Power. Da wurde nicht gefragt, da wurden einfach Dinge gemacht. Wir saßen da in einem Airbnb, haben da Reinigungskräfte eingestellt, die dann bei uns zum Probeputzen vorbeikamen und haben dann da direkt Verträge unterschrieben. Also das war so, es hat sich fast schon studentisch angefühlt, würde ich sagen. Aber das war natürlich total cool. Auf der anderen Seite war das halt absolut bleeding edge, was die Technik anbelangt hat. Also die hatten halt Zugang zu, insbesondere im Marketingbereich, zu den Technologien überhaupt. Und so kam es auch, dass ich mich sehr schnell mit dem Google Tech Manager dann, das war damals das Cutting Edge, mittlerweile ist es ja der absolute Standard im Marketing, aber damals war das Cutting Edge Tool überhaupt. Und damit konnte ich mich dann als einer der ersten Freelancer selbstständig machen.
Spannend. Du warst wie viele Jahre dann bei Rocket? Bis 2016 hast du dich selbstständig gemacht?
Genau, tatsächlich nur ein Jahr.
Ein Jahr nur?
Ja, aber das ist in normaler Zeitrechnung sind das, glaube ich, 5.
Ja. Hattest du dein Einstellungsgespräch bei irgendeiner bekannten Person oder?
Bei dem Gründer von Helpling tatsächlich, ja. Benedikt Franke.
Okay, witzig. Okay, am zweiten Tag nach Berlin. Und was, also, ich frage mich immer, ich habe irgendwie immer, wenn ich Mitarbeitende hatte, dann war es immer durchaus eine Herausforderung zu kommunizieren und zu sagen, kannst du da mal da sein und da mal, also ich fand das nicht einfach und hätte mir nicht vorstellen können, dass ich denen mal sage, ab morgen bist du 3 Wochen in München. Was sorgt dafür, dass bei Rocket man sagt, dann ist das wohl so? Ist das also, weil das so viele, weil ihr dann noch keine Familie habt, weil ihr direkt von der Uni kommt oder einfach, wenn man nach rechts und links guckt und alle sagen, das gehört so, dann macht man einfach mit?
Ich glaube, die Antwort ist wieder beides. Also ich meine, ich war damals quasi direkt von der Uni, bin nach Berlin gezogen, da waren wir alle irgendwie auch ein Stück weit auf das Abenteuer aus. Auf der anderen Seite hat sich da auch keiner beschwert, dass wir zu 40 im Hochsommer auf irgendwie jeder einem Quadratmeter Schreibtisch saßen. Also wir saßen an diesen 1 Meter Ikea-Tischen,
ja.
Und da war es super warm, aber das hat schon auch sehr irgendwie zur Stimmung und zu irgendwie dieser intensiven Atmosphäre beigetragen.
Ja, krass. Ich habe damals beraten und immer, wenn wir bei so einer Rocket-Firma mal waren und dann reinkamen und das dann sah, dass irgendwie sauschlaue Leute, die viel arbeiten, mit solchen Arbeitsbedingungen irgendwie ruhig waren, hat mich das immer wahnsinnig betrübt gemacht, weil ich dachte vielleicht sozusagen, was ist denn, also weil man auf einmal das Gefühl hatte, man ist ja überhaupt nicht schlauer oder besser als die und hat irgendwie ein eigenes Zimmer und hat das Gefühl, man leistet sich was man sich gar nicht leisten sollte, weißt du? Also ich fand
spannend.
Es hat mich immer richtig bedrückt zu sehen, wie viel und unter welchen Bedingungen dann bei Rocket gearbeitet wird, bis man dann irgendwie als Berater wieder in seine Firma, wir hatten damals irgendwie so ein Büro mit Elbblick irgendwie, das haben wir super günstig geschossen, aber dann kam man irgendwie zurück und dachte so, oder ist das hier alles falsch, was wir machen? Das fand ich immer sehr interessant.
Das habe ich noch nie so reflektiert. Ja, also das ist ein cooler Gedanke.
Weiß ich nicht. Okay, 2016 hast du dich selbstständig gemacht, Pandata. Mhm. Warum Pan? Für Pan alles oder weil du sagst, Pan, das finden wir cool?
Wir haben schon alles Mögliche gehört. Ja. Brot, auf Polnisch heißt das Herr anscheinend, aber wir haben tatsächlich an Pan für alles gedacht, okay. Alle Daten.
Und dann hast du gesagt, wahrscheinlich irgendwie mit Google Tag Manager fangen wir erstmal an und dann aber alle Needs, die so reinkommen, dazu bauen wir was.
Genau, also wir haben, ich kam damals halt aus dem Bereich. Mein Geschäftspartner hat sich auf das ganze Thema Data Warehousing und Dateninfrastruktur spezialisiert. Ich sag schon damals, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Und so haben wir am Anfang sehr viel im Bereich E-Commerce, Online-Marketing gemacht und da Data Warehouses und Marketing Analytics aufgebaut und das hat sich dann halt sehr schnell in die Breite entwickelt. Wir haben dann ziemlich schnell Data Science und KI als Themen dazugenommen. Tatsächlich sind das Themen, die uns seit fast 10 Jahren begleiten und es ist super spannend zu sehen, wie sich das Feld auch verändert hat. Die Anfragen, die wir damals bekommen haben, die waren für die damalige Zeit total unrealistisch und da hieß es halt gut, die wollen was mit KI, wir stellen Data Warehouse hin und das war so die Standardantwort, auch wenn dann immer mal wieder irgendwie sich tatsächlich was mit Data Science und KI umsetzen ließen, wir das dann natürlich immer sehr gerne gemacht haben, aber da war halt einfach weder die Technik im Markt soweit, als auch die Unternehmen soweit. Und das hat sich über die 10 Jahre natürlich total gewandelt. Und das hat uns jetzt in die Lage versetzt, da auch sehr schnell in eine Position zu kommen, wo wir diese Themen sehr natürlich anbieten können, weil wir es halt schon immer quasi mitgemacht haben.
Ich glaube, ihr habt vielleicht auch, wenn ihr einigermaßen on good terms bei Rocket raus gewesen seid, habt ihr vielleicht auch irgendwie Zugriff auf Kunden, die sehr cutting edge irgendwie selber sind. Mein Eindruck hier aus Hamburg, also nicht aus Hamburg in Hamburg, sondern einfach nur, wenn man jetzt nicht in den super scaling Startups zu tun hat, immer wenn jemand sagt, ich brauche ein BI-Projekt, ich brauche ein Data Warehouse Projekt und ich dann ein Jahr später irgendwie reingucke, habe ich das Gefühl, so richtig hat das die Nadel bei euch noch nicht bewegt. Mhm. Also ist das schon so, dass man sagt, für viele, wenn sie nicht aufpassen, ist so ein Data Warehouse am Ende leider nicht die Erfüllung des Traums, die man vorher hat? Oder ist das nur, weil ich so wenig damit zu tun habe, mein Eindruck?
Ich glaube, was gerne unterschätzt wird, ist, dass ein Data Warehouse natürlich auch eine gewisse Liability ist. Mhm. Ich meine, ich kann mir natürlich irgendwie ein schönes Auto in die Garage stellen, aber muss ich auch lernen, wie man damit fährt und vor allem, wie man es auch pflegt und wartet. Und ich glaube, das ist, was viele Unternehmen unterschätzen. Und ich würde wahrscheinlich nicht jedem Startup direkt von Anfang an ein Data Warehouse empfehlen. Ich glaube, die Hürde ist sehr viel geringer geworden, dadurch, dass Cloud-Datenbanken sehr viel einfacher zu managen sind, dass Code-Erstellung jetzt natürlich sehr viel einfacher ist. Ich glaube aber, es gibt auch Out-of-the-Box-Lösungen, mit denen ich vielleicht am Anfang erstmal besser fahre oder ich entscheide mich für ein ganz schlankes Data Warehouse, was wir gerne auch empfehlen, das dann vielleicht auch nur ein Jahr mir als Heimat für meine Daten dient, aber habe dann halt zumindest die Hoheit über die Daten, was ein riesiger Vorteil ist und aus meiner Perspektive auch das Hauptargument für ein eigenes Data Warehouse.
Gibt es so einen aktuellen Tech-Stack, wo du sagst, das ist fast one size fits all, da ist irgendwie eine Handvoll Software drin, die fast jeder irgendwie ganz gut verwenden kann?
Also wir empfehlen eigentlich immer eine Kombination aus einer Cloud-Datenbank, fast egal welche, sei das BigQuery, sei das Snowflake, ist eigentlich wurscht. DBT und dann halt ein Visualisierungstool on top. DBT, Airflow ist so eine typische Kombination für die Orchestrierung. Und Visualisierungstool nach Präferenz irgendwie, Google Data Studio, Power BI ist eigentlich fast egal. Ich glaube, der Hauptgrund für ein Data Warehouse und was es meiner Meinung nach erfüllen sollte, ist eine Heimat für meine Daten zu stellen, die mir es erlaubt, die Hoheit auch darüber zu haben, dass ich morgen sagen kann, ich nehme jetzt meine Daten und gehe damit zu einem anderen Anbieter, wenn ich das möchte, und habe nicht die ganze Logik in einem proprietären Tool oder in einer Visualisierungslösung gebunden. Und ich glaube, da gibt es eine ganz große Gefahr. Viele Visualisierungslösungen haben Integrationen in ganz, ganz viele Systeme. Das führt dann aber dazu, dass ich die Logik im Visualisierungstool aufbaue und dann habe ich natürlich einen riesigen Lock-in-Effekt, den ich nach Möglichkeit lieber vermeide.
Okay, spannend. Ihr seid ungefähr 30 Mitarbeiter.
Richtig, ja.
Seid aus Bootstrapped Cashflow selbst gewachsen.
Genau.
Hast du irgendwann mal überlegt, ach, hätte ich mal doch ein paar Millionen aufgenommen, dann wären wir ja vielleicht jetzt in 16 europäischen Hauptstädten vertreten mit 624 Mitarbeitenden?
Für Pandata tatsächlich nicht, nee. Also da sind wir sehr, sehr froh, Bootstrap gefahren zu sein und werden das auch weiterhin tun. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, morgens aufzuwachen und zu wissen, dass wir die Entscheidungen treffen, die wir treffen wollen.
Ja, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 39.
Ja, also unter 40 ist eh noch schön, morgens aufzuwachen. Das
machen wir keine Angst.
Nein,
ich habe noch ein halbes Jahr.
Nee, alles gut, das war natürlich nur ein Spaß. Okay, wenn man sich die 30 Leute mal sozusagen sliced und diced, in welche Gruppen, 29 Vertriebler und du, oder wie ist das aufgebaut?
Nee, ganz im Gegenteil. Wir sind eigentlich fast alles Techies. Mhm.
Du bist auch selbst Wirtschaftsinformatiker, oder?
Medieninformatik, und ja, habe dann BWL-Master draufgesetzt tatsächlich.
In Paris?
Ja, genau, also an der ESCP, das ist eine internationale Uni.
Okay, da kann man Englisch sprechen, muss man nicht
Französisch. Genau, sprechen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich war in London, Paris und dann Berlin.
Was war das drei letzte?
Berlin,
also
genau,
da bin ich irgendwie. Dumbelin hatte ich verstanden. okay, ihr seid alles Techies. Das heißt, eure Aufgabe ist dann wirklich Ärmel hochkrempeln, die Specs erstellen zu den Anforderungen und gucken, dass es irgendwie mit wenig Overhead irgendwie umgesetzt wird, live gesetzt wird. Wie lange begleitet ihr Kunden typischerweise?
Genau, also wir finden uns oft in so einer Übersetzerrolle auch wieder. Deshalb haben wir auch praktisch keine reinen Informatiker, sondern immer Leute, die gut sind. Also klar, das bewegt sich auf einem Spektrum, aber eigentlich muss jeder, der bei uns arbeitet, auch in der Lage sein, mit dem Kunden zu kommunizieren und das zu übersetzen.
Dann sollte man nicht zu sehr auf dem Spektrum sein wahrscheinlich.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Wir achten auf ein sehr diverses Team, ja, und tatsächlich spielt das bei uns auch eine Rolle, oder ist kein Hindernis.
Ja. Okay.
Also haben wir sogar Beispiele im Team.
Wie viele von solchen Unternehmen gibt es in Deutschland? Ich hatte, früher war ich mal Untermieter bei so einem Unternehmen aus Hamburg, das gefühlt Ähnliches gemacht hat.
Ja. Also als wir angefangen haben, gab es gefühlt 3 oder so. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich 300 oder noch mehr.
War eins davon in Hamburg?
Ja.
Ja, okay. Von Ex-Googlern?
Genau, ja.
Ah, okay, dann
den kenne ich auch ganz gut.
Grüße an Timo und seinen Kollegen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Tut mir leid.
Lennart, oder?
Lennart, genau. Lennart und Timo. Okay.
Ja, mit Timo sind wir auch auf einem gemeinsamen Projekt tatsächlich.
Ah, okay. Ah, witzig.
Ja.
Ja, toll. Okay, und jetzt ist das, eventuell gibt es davon mehr, sagst du?
Mittlerweile gibt's da schon einige, ja.
Ja, ah, spannend.
Aber ich glaube, jedes Unternehmen hat da seinen eigenen Charakter und ich glaube, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir das sagen halt alle von sich, glaube ich, aber ich glaube, wir sind halt sehr real. Also wir sind halt
Bullshit.
Und ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an.
Ah, sehr schön.
Also zumindest ist das ein Feedback, was wir
bekommen. Ja, das freut mich. Trotzdem hast du aber gesagt, das kann nicht alles gewesen sein und jetzt hast du noch eine Softwarebude dazu gegründet. Das Panda OS.
Genau, ja, das hat sich Anfang des Jahres ergeben, und zwar, ich hatte vor einiger Zeit mit unserem Lead Engineer einen Austausch, wo wir irgendwie meinten, es muss irgendwie eine Veränderung des Formfaktors passieren. Momentan hatte ich den Eindruck, wir fahren eher mit Kutschen mit Motor als mit Autos, wenn es um KI geht. Und der Gedanke kam daher, es gibt halt ganz viele KI, ganz viele Tools, die alle ihre KI-Modelle integrieren. Ich habe irgendwie mein Excel, das einen Copilot hat, dann habe ich mein Salesforce, das hat ein, wie heißt es, glaube ich, Einstein oder so. Das heißt, jedes Tool hat irgendwie ein eigenes Sprachmodell, einen eigenen Kontext. Und das heißt, ich habe immer irgendwelche Brüche dazwischen. Und dann dachte ich, es muss ja eigentlich ein AI-First Operating System geben. Also eigentlich habe ich es mir vorgestellt, dass wir komplett neue Geräte haben irgendwie und ich nur mit einem Gerät reden, dem sag jetzt, bearbeite meine Urlaubsfotos und leg die dahin, wo es sinnvoll ist und dann mach da einen Post draus.
Da gab es ja irgendwie ein halbes Jahr, nachdem der ChatGPT-Moment war, gab es ja irgendwie auch so die erste Hardware Rabbit oder sowas.
Ich weiß ja, genau, nicht, ja, ja.
Wo man sagt, musst du dir einfach nur irgendwie
anziehen. Ja, war auch geil ja. Von der Idee. Also fand ich auch mega cool, weil Teenage Engineering hat das ja designt, bin ich ein großer Fan von. Aber das Ding ist, also das hat halt nichts Neues gemacht, was du nicht mit einer App machen kannst. Also ja, das genau. War halt das Problem.
Abzüglich, wenn man irgendwie, muss man dreimal reinsprechen und dann dauert das. Ja, genau. Keinen Empfang gehabt, hat eine Minute nichts passiert und ja. Sofort instantan ist es nicht mehr attraktiv gewesen.
Ich glaube aber, dass sowas an sich kommen muss. Und das ist ein Stück weit der Gedanke, der uns bei PandaOS begleitet hat. Und unser Lead-Engineer meinte dann irgendwie ein paar Wochen später zu mir, hier, schau mal, ich glaube, ich habe das gebaut, was du haben wolltest. Und so hat sich das Ganze dann verselbstständigt. Ich würde sagen, vom Ansatz her ist es sehr vergleichbar mit dem, was ein Cowork macht. In der User Experience und Fidelity ist es aber einige Stufen krasser. Also wir haben mittlerweile die ganze Firma drauf umgestellt. Mein Workshop heute war witzigerweise mit Codex und ich muss sagen, ich finde unsere Lösung persönlich geiler und das sage ich nicht nur, weil die von uns ist, sondern einfach, weil ich tagtäglich mit diesen ganzen Tools arbeite und immer wieder bei unserer eigenen hängen bleib.
Ich muss mal erklären, mein Eindruck von eurem Tool, ich durfte das ja einmal sehen, das war so, dass sozusagen die zentralen Tools, mit denen man zum Beispiel als Entwickler arbeitet, also irgendwie so eine Workstation, wo ich irgendwie programmiere oder ein E-Mail-Programm, mit dem ich E-Mails bekomme, dass das irgendwie alles in einem ist.
Ja.
Und sobald ich irgendwie eine E-Mail bekomme, dann kann ich irgendwie, vielleicht sogar inzwischen automatisiert oder sowas, kann ich sagen, mach daraus mal eine Aufgabe, die dann mein Coding-Agent übernimmt. Und dann hast du einfach irgendwie so einen Rechtsklick gemacht oder das rübergezogen und dann hat er von sich aus angefangen zu sagen, in dieser E-Mail steht ein Feature-Request oder ein Bug oder sowas, hat dann rausgesucht, wo könnte da, und dann hat er angefangen, das zu ändern und dann geht das am Ende, wenn man will, wird das irgendwie gleich gemerged und dann geht am Ende sogar die E-Mail wieder zurück und gesagt, das wurde irgendwie gefixt, so sieht das aus. Also das war mein Eindruck von dem, was ich gesehen habe.
Ja, ganz genau. Also es zeichnet sich halt dadurch aus, dass es ganz viele native Integrationen in alle möglichen Tools gibt, in meine E-Mails, in meine Slides, in mein Netzlaufwerk und ich kann halt mitverfolgen, was passiert. Das heißt, das öffnet sich dann welchen Fenster, wo das Tool in der Integration arbeitet und ich genau sehe, was da passiert. Und andererseits hat es halt Zugriff auf meinen eigenen Rechner, da es sich um eine Desktop-Lösung handelt, aufs Internet, auf einen Browser. Das heißt, ich kann dem praktisch alles sagen. Ich habe dem letztens gesagt, bitte löst das aktuelle Wordle für mich. Und es hat automatisch, also kennst du vielleicht dieses Spiel, hat automatisch die Webseite aufgemacht und das Ding gelöst. Oder habe ihm gesagt, ich will eine App programmieren, die mein Handyscreen ausliest und damit was macht. Und dann hat es halt einfach erkannt, dass ich dieses Framework, diese Software, die es braucht, um Handyscreens auszulesen, bereits installiert hatte auf meinem Rechner, hat die benutzt und die Anwendung darum rumgebaut. Und das ist halt super powerful. Und ich glaube, dass dieser Desktop-First-Ansatz nochmal einen riesigen Vorteil haben wird in der Zukunft, weil bald wird Inference on the Edge kommen. Das heißt, es wird bald feasible Sprachmodelle auch auf dem eigenen Rechner zu betreiben. Und das heißt, da habe ich dann nochmal ganz andere Routing-Möglichkeiten, wenn ich sagen kann, automatisiert, ein Teil läuft jetzt auf meinem Rechner, für einen anderen Teil holt er sich Ressourcen aus der Cloud und kann dann so halt sehr viel sparsamer agieren.
Wie komme ich an PandaOS ran? Was kostet das? Was sind die drei Top-Use-Cases, die ihr damit löst?
Genau, also drei Top-Use-Cases wird mir fast schon schwer fallen, weil wir haben mittlerweile einige, aber sage ich gleich was dazu. Wie kommst du ran? Wir starten, und perfekter Zeitpunkt, heute unsere Open Beta. Das heißt, ab heute kann man sich einfach ganz normal registrieren und bekommt dann einen Zugang, ähnlich wie bei Cursor mit Inference über uns. Das heißt, es gibt ein gewisses freies Token-Budget dann und ab dann kann ich entscheiden, ob ich entweder Tokens über uns beziehe. Dafür bezahlt man dann natürlich, oder ob ich es kostenlos nutze und quasi meinen eigenen Key bereitstelle. Das heißt, wenn ich schon mal Codex installiert habe, wenn ich Cloud Code installiert habe, dann erkennt er das automatisch und verwendet einfach den Account, und das kann ich ganz normal mit Pandas dann nutzen.
Könnte ich auch mein sehr langsames Gemma 4B auf meinem Mac Mini benutzen, wenn ich ganz viel Zeit habe?
Auch das geht, ja. Okay. Genau, cool. Also wir verwenden dann Harness im Hintergrund, was quasi die Anspreife und so gut wie jedem Modell erlaubt.
Seit heute seid ihr, kann man sich anmelden. Was wären Beispiele, die Leute sich, also wir haben vielleicht, die Leute, die zuhören, sind nicht zu 100% Selbstentwickler. Ja. Was könnten die motivieren, das auszuprobieren?
Also ich glaube, gerade für Büroanwendungen jeglicher Art ist es super geeignet. Ich erstelle damit zum Beispiel Angebote, ich antworte damit auf E-Mails, also wirklich so gut wie jede Bürotätigkeit lässt sich damit super automatisieren. Ich habe letztens eine Ausschreibung beantwortet, habe die Ausschreibungsunterlagen reinkopiert, Zeiterfassungsdaten, die wir von der Zusammenarbeit hatten, ein bisschen Projektmaterial, und das Ding hat mir einfach die Ausschreibung perfekt ausgefüllt in den vorgegebenen Excel-Dokumenten.
Das ist krass.
Und also bis hin, dass es mir sogar die Ansprechpartner für meine Referenzen aus meinen E-Mails rausgesucht hat und die passenden Kontaktdaten für die Referenzkontakte aus den E-Mails und den jeweiligen Webseiten gesucht hat. Also war völlig absurd. Ich war selber total begeistert davon, wie gut das funktioniert hat. Und solche Use Cases sind halt, also ich benutze es tagtäglich für solche Dinge.
Ich habe immer noch, ich erzähle dir mal mein Problem und du kannst mir sagen, ob das bei euch richtig aufgehoben ist oder ob das irgendwie in der Zukunft kommen könnte. Wenn ich ein Unternehmen bin mit 10 Leuten, dann haben die irgendwie alle Aufgaben, die teilweise irgendwie überlappen oder miteinander zu tun haben. Und mit Cloud Code fängt jetzt jeder an zu sagen, mach, dass du mir morgens die Excel-Tabelle holst, mach die E-Mail draus und bla bla, was auch immer. Und mir fehlt jetzt noch das Tool, das sozusagen company-wide im Team die Agenten auch für meine Kollegen nutzbar macht, sodass man zumindest sagt, ich habe irgendwie die Kontrolle, was in diesem Markdown-Skill, whatever, drinsteht, und kann das irgendwie zentral pflegen, verbessern, aktualisieren, und dann gleich alle meine Mitarbeiter, die diesen Task, diesen Agenten nutzen, greifen darauf zurück.
Ja, ganz genau, das ist der Plan. Tatsächlich nicht nur für Agenten. Für Agenten gibt es eine übergreifende Library schon für das jeweilige Unternehmen, aber auch für die Integration. Und ich glaube, da wird es super spannend, weil jedes Unternehmen hat natürlich einen anderen Bedarf an Integration. Und die Midterm-Vision ist auf jeden Fall, dass ein Unternehmen, das PandaOS einsetzt, dann auch ein eigenes Paket an Integrationen hat, die speziell auf dieses Unternehmen zugeschnitten sind und dann auch den jeweiligen Mitarbeitern für die relevant sind zur Verfügung stehen. Und so dann auch eine gewisse Interaktion zwischen den Mitarbeitenden über das Tool stattfindet.
In Social Media gibt es so Meldungen, 80% von neuesten Anthropic-Modell wurden vom Modell selbst geschrieben, oder inzwischen auch der Code von Cloud Code wird inzwischen von Cloud Code selbst geschrieben, whatever. Und das ist ja wahrscheinlich für euch gar keine Magie, sondern ihr sagt, ihr wisst auch sozusagen, ihr könnt relativ gut wahrscheinlich einschätzen, wie viel Magie in Cloud Code steckt. Und habt vieles davon ja für euch irgendwie selbst auch umgesetzt und gelöst. Trotzdem hat Cloud Code, als dieses eine Beispiel, einen unendlichen Marketingvorsprung und ist irgendwie in 1000 Reels werden heute über Cloud Code und das nächste Anthropic Update und this will change everything und dann has only been live for 24 hours and people are already building this und so weiter. Und zum einen, wie fühlt sich das an, wenn man auf einem Produkt sitzt, was wahnsinnig potent ist, und jetzt aber auf einmal Leute überzeugen muss, vielleicht ist das ja für euch sozusagen sogar das Bessere. Und auch noch ein europäisches, deutsches Produkt, wo nicht mal eben das Weiße Haus sagen kann, ab morgen funktioniert das nicht mehr oder ab morgen bitte nur noch für Amerikaner oder sowas. Also wie fühlt sich das an? Wie wollt ihr das angehen? Wollt ihr da auch wieder bootstrapped nach vorne gehen? Oder was wäre da so das Szenario, wo du glaubst, so kommen wir auf viele, viele, viele Rechner von Unternehmen?
Ja. Also da wird sich es nicht verhindern lassen, Investorengeld aufzunehmen. Da sind wir gerade auch dran, sind da auch schon mit einigen im Gespräch und sind dafür auch total offen. Also ich glaube, da das ist einfach ein anderes Modell und da geht es natürlich auch um Geschwindigkeit, das darf man nie unterschätzen. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man genauso wenig die Trägheit der Masse unterschätzen. Wir sehen das immer wieder, dass es durchaus einen gewissen Erklärungsbedarf braucht, um Leute da auch zu überzeugen, ein neues Tool mal auszuprobieren. Und
ich auch.
Also tatsächlich ist es nicht so einfach.
Ja. Ich wisch teilweise bei coolen Tools schon weiter, weil es mir einfach ein Overload ist, weil
ich
gefühlt ändert man ja gerade alle 4 Wochen irgendwie sein technisches Setup. Ja. Und das macht mich halt richtig fertig. Und wenn dann wieder jetzt sowas kommt, ist das bei mir auch irgendwie schwer gewesen, überhaupt erstmal zu sagen, da will ich reingucken. Aber die Möglichkeiten, die PandaOS hat, die sind halt wirklich krass. Und die sind auch so, dass ich sage, wieso kriegen die das hin? Einigermaßen bootstrapped. Und da hinten sind irgendwie Multimilliarden finanzierte Unternehmen und ich sehe nicht, dass deren Softwareprodukt irgendwie 10 times better ist als das, was ihr macht. Das ist verrückt. Also genau deswegen überlege ich gerade, was irgendwie gute Strategien, oder finde ich es interessant, was gute Strategien sein können, wie man da irgendwie auf die Landkarte kommt. Du hattest eben gesagt, Trägheit der Masse. Mal angenommen, ihr kriegt jetzt irgendwie euer Geld von Investoren. Was ist dann irgendwie der erste Schritt? Also sagst du erstmal noch ein halbes Jahr Technical Debt aufräumen und das Produkt schön machen? Oder sagst du bei RTL Fernsehwerbung buchen? Also was ist da der nächste Schritt, um vielleicht mal die ersten 10.000 Leute ins Produkt zu holen?
Ich glaube, Fernsehwerbung buchen fände ich persönlich cool. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so zielführend ist.
Ja.
Gehe ich einmal noch kurz auf die Frage ein, die gerade so ein bisschen mitschwang. Und zwar, warum machen die Großen das nicht? Ich glaube, das ist auch eine Frage, dass das Fokus ist. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht in dem Rennen um das beste Sprachmodell mitbieten müssen. Deshalb können wir uns natürlich auf ein ganz anderes Thema fokussieren. Und ich glaube, dass es auch in dem Bereich halt einfach Player geben wird, die sich auf eine bestimmte Nische spezialisieren. Unsere ist halt nicht, das beste Sprachmodell zu liefern. Daher glaube ich, dass das für die Großen eher ein Nebenschauplatz ist. Die Frage, ja, was machen wir denn damit? Auf jeden Fall werden wir einen Teil davon ins Produkt stecken. Wir werden einen Teil davon in Token Grants, also quasi kostenlose Tokens für neue Nutzer investieren, weil ich meine, mit kaum einem einfachen Mittel hält man die Leute momentan bei der Stange, als damit eine gewisse Menge an Tokens quasi da bereitzustellen. Und auf der anderen Seite, klar, es ist natürlich, müssen wir jetzt natürlich erstmal bekannt werden. Ja. Deshalb wird Marketing da und PR eine große Rolle spielen. Weil das merken wir halt auch immer wieder, um die großen Unternehmen auch in Deutschland zu überzeugen und die davon zu überzeugen, ein neues Tool durch ihre IT zu bringen, muss natürlich erstmal eine gewisse Bekanntheit erlangen, weil die sagen jetzt auch nicht, ja gut, wir lernen jetzt nicht ein neues Tool mit unserer Firma, wenn ihr in 3 Wochen wieder weg seid und dann kommt der nächste heiße Scheiß und dann müssen wir uns darauf fokussieren. Deshalb glaube ich, braucht man eine gewisse Etabliertheit im Markt, um da eine Chance zu haben.
Du hast eben gesagt, dass ihr vielleicht auch so Tokenguthaben so anbietet, dass ihr sagt, wenn du unser Produkt nutzt, dann bekommst du viel Tokens erstmal zum günstigen Preis, damit du viel Möglichkeiten hast, uns auszuprobieren. Wenn ihr jetzt sagt, wir kaufen irgendwie 10 Milliarden Token ein, kriegt man die dann günstiger oder müsst ihr leider auch den gleichen Preis zahlen, den wir zahlen müssen?
Ja, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Ich glaube aber, dass wir die günstiger kriegen, ja.
Und wie viele Tokens habt ihr irgendwie verbraten für die Erstellung von PandaOS? Also gibt's irgendwie ein großes.
Das ist eine gute Frage, die mache ich. Die Antwort darauf kann ich nicht geben, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich kann dir sagen, dass wir ein Leaderboard haben, wer die meisten Tokens verbrennt. Und zwar haben wir das so ein bisschen vielleicht auch Rocket-Denkweise. Damals gab's die Burnrate für Marketingbudgets und da gab's immer Ärger, wenn man die nicht erreicht hat.
Wirklich?
Ja, das war auf jeden Fall ein Thema. Und wir haben das so ähnlich umgesetzt für Tokens. Bei uns gibt es bei uns kriegt keiner Ärger, das passt nicht in unsere Unternehmenskultur, aber es gibt ein Leaderboard, wer quasi in einer Woche die meisten Tokens verbrannt hat. Und ich sehe das also als positiv. Also klar, man will nicht die falschen Dinge incentivieren, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn ein Entwickler nicht ungefähr das an Tokens kostet, was er an Gehalt bezieht, läuft was gewaltig falsch im Unternehmen.
Das heißt, so pro Woche so 150 Millionen Output-Tokens ist schon, nee, Quatsch, weniger. Wahrscheinlich so 70, ja, weniger. Ab 50?
40? Ich kann es dir wenig sagen. Ah, okay, ich muss reinschauen.
Ja, okay, ja, krass. Okay, das heißt aber, das da sagt ihr schon, das muss schon intensiv genutzt werden, weil sonst man das Gefühl hat, vielleicht läuft man da unter Kapazität Und das menschliche Wissen ist irgendwie okay.
Naja, ist ja klar. Also ich meine, ich will ja meine besten Entwickler so sehr ermöglichen, wie es nur geht. Und da will ich denen keine Handbremse aufzwingen durch Token Limits.
Okay, verstehe. Hast du ein Lieblingsmodell gerade, mit dem ihr irgendwie am liebsten codet?
Also ich benutze tatsächlich hauptsächlich Opus.
Ja.
Das aber eher, also ich glaube mittlerweile, es macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Also klar, unter den großen proprietären Modellen für 90% der Dinge merkst du keinen Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass halt der nächste Schauplatz, der spannend wird, ist das UX-Thema. Also es wird viel spannender, wie interagiere ich mit dem Sprachmodell? Auf was kann das Sprachmodell zugreifen, als welches Sprachmodell ist es jetzt am Ende?
Ja, verstehe. Hattest du die Möglichkeit, Fable auszuprobieren?
Ja, so 2 Tage, klar.
War das für dich nochmal Next Level oder sagst du, so?
Ich persönlich habe keinen großen Unterschied gemerkt, ehrlicherweise. Aber, keine Ahnung, unpopular opinion vielleicht. Ich halte diese Mythos-Geschichte auch, vielleicht ist da der Name Programm für einen PR-Stunt. Keine Ahnung, vielleicht werde ich in ein paar Wochen vom Gegenteil überzeugt, wer weiß es. Aber ich glaube, dass das eine ziemlich starke PR-Masche ist.
Ich hatte auf LinkedIn versucht, einen Take zu machen, der für mich unterdurchschnittlich viele Impressions bekommen hat. Und zwar habe ich gesagt, Mythos wurde ja bekannt dafür, dass es irgendwie wahnsinnig gut Software-Bugs findet. Und hat ja irgendwie auch bei Mozilla in 2 Wochen irgendwie 140 Software-Bugs gefunden, die schon lange, lange drin waren. Und das war sozusagen eine der Stärken von Mythos. Ich habe gesagt, wahrscheinlich will die USA nicht unbedingt, dass die Welt sicherere Software baut, weil ganz viel ihrer Informations- und Geheimdienste ja darauf beruhen, Zero-Day-Exploits zu benutzen, geheim zu halten und so weiter. Und wenn sie jetzt irgendwie sehen, dass die halbe Welt ihre Software fixt und Bugfixes macht, dass das für die Sicherheits- und Informationsdienste ein wahnsinniger Nachteil sei. Und habe gedacht, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wie gesagt, kam auf LinkedIn überhaupt nicht gut an.
Ja.
Was könnte eine Motivation sein, dass eine Regierung sagt, ich schalte ein Modell ab, ich will das nicht?
Ich meine, das sind ja selten die Leute, die Gesetze machen, die jetzt sonderlich viel von der Materie verstehen.
Good point.
Also
ja.
Zumindest, was man so die letzten Jahre ja auch bei uns gesehen hat, spiegelt das ja, glaube ich, ganz gut wider.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich sehe schon, dass man das beschränken möchte. Also ich sehe schon, dass es dafür einen irgendwie diesen Dual-Use gibt, vor dem man sich vielleicht schützen will. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass diese Mythos-Geschichte vielleicht auch ein PR-Stunt ist. Das heißt aber einerseits nicht, dass es auf jeden Fall der Fall ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass dieser PR-Stunt wirklich greift und dass die US-Regierung vielleicht auch davon informiert ist.
Aber zumindest interessant, dass du sagst, in den 1-2 Tagen, die du es probiert hast, war es jetzt auch nicht so, als würdest du sagen, das ist nochmal etwas, was ich so noch nie gesehen habe.
Ja.
Das ist ja schon mal spannend.
Ich glaube halt, am Ende ist das Sprachmodell ein Stück weit wie ein Motor. Und klar gibt es leistungsstärkere Motoren und weniger leistungsstärkere, aber wenn ich morgens zum Bäcker fahren will, dann merke ich jetzt nicht den allergrößten Unterschied, ob der Motor jetzt 100 PS oder 300 hat. Also vielleicht eine Ampel, aber es ist nicht der, also.
In eurem PandaOS habt ihr, glaube ich, auch so eine Art, ich weiß nicht, ob es Persistent Memories oder sowas, aber das ist auch genau das, was mich irgendwie bei den Tools immer noch stört, die ich so habe, dass ich, wenn ich in 3 Wochen wieder einen ähnlichen Case habe, ich schreibe nicht eine Software, die immer besser wird und mit Kunden spricht, sondern ich schreibe mir eigene Tools und muss irgendwie für das Zeug, was ich so für meine Kunden mache, Analysen ziehen, Daten auswerten, versuchen, Trends in Daten zu finden und so weiter. Und versuche das jetzt auch irgendwie mit, also natürlich, wenn ich dann die nächste Session aufmache in meinem Coding-Harness, dann fängt die wieder bei 0 an und dann kann ich vielleicht sagen, habe ich so ein LLM-Wiki gebaut, wo dann Informationen drin stehen, da kannst du mal reingucken, aber es ist alles noch viel Handarbeit und mühsam. Habt ihr das irgendwie schon gelöst, dass das euer PandaOS sich irgendwie doch merkt, was ich gemacht habe und was gut klappt?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Feature, das nennt sich Pandatlas, Putting the Pun in Pandata, wie immer. Und was das macht, ist, dass es tatsächlich aus allen Sessions und allen Projekten sich so eine Art Gehirn bildet. Das kann ich mir auch ganz gut im Tool anschauen. Das sieht wirklich so ein bisschen neuronmäßig aus. Da kann ich sogar eigene Gewichtungen vergeben, wenn ich das möchte. Und da merkt sich Pandao ist halt, welche Dinge für mich als Anwender wichtig sind und gibt denen dann automatisiert Gewichtungen, je nachdem, wie oft die in meinen Anfragen vorkommen.
Wenn du, vorhin hast du gesagt, ja, ihr wart vielleicht eine von 3-4 spannenden Pandatas, die mit Analytics und so weiter, mit Daten gearbeitet haben in Deutschland, als ihr irgendwie gegründet habt. Vielleicht gibt es mehr, aber wenn wir jetzt sagen, in diesem Panda-OS-Thema, wie viele Menschen weltweit oder wie viele Unternehmen weltweit bauen gerade solche Projekte? Ist das auch noch klein? Hast du das Gefühl, in Deutschland gibt es jetzt nicht so viele, die so ein Ding schon gebaut haben? Oder ist das auch einfach der logische nächste Schritt, an dem jetzt ganz viele Buden sitzen und drum prügeln, dass viele Leute ihr Tool ausprobieren?
Also es gibt auf jeden Fall einige, die daran arbeiten, vor allem weltweit. In Deutschland gibt es auch ein paar Player. Würde aber trotzdem sagen, dass das, wie es wir jetzt aufgebaut haben, habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gesehen, interessanterweise. Ich warte tatsächlich jeden Tag darauf, dass ein Tool kommt, das wirklich eins zu eins das abdeckt, aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite, es gibt einige Tools, wo wir, sag ich mal, einen 70% Overlap mit haben. Und ich glaube, das wäre auch ein schlechtes Zeichen, wenn es die nicht gäbe. Weil wenn es keine Konkurrenz gibt, gibt es meistens auch keinen Markt.
E-Mail-Programm, Browser, Coding-Tool, was ist da noch? Was kann das
Daten
noch?
Daten ist natürlich ein großer Punkt. Und ich meine, da kommt natürlich unsere Vergangenheit ins Spiel, beziehungsweise was ist Vergangenheit auch? Gegenwart und Zukunft mit Pandata sind wir natürlich auf der Datenseite sehr viel unterwegs und dementsprechend ist es auch in PandaOS sehr stark vertreten. Wir haben Integrationen für alle gängigen Datenbanksysteme und vor allem auch die Möglichkeit, diese datenschutzkonform anzubinden, selbst wenn ich ein Drittmodell nutze. Das heißt, da verbinde ich mich dann mit der Datenbank. Das Sprachmodell darf aber nur die Metadaten sehen, sprich sowas wie Spaltennamen, Beschreibungsdaten, aber nie die echten Daten. Und so kann ich trotzdem Analysen erstellen in PandaOS aus meinem Data Warehouse, bekomme irgendwie Ergebnisse zurückgeliefert, die alle stichfest sind, soweit das im Rahmen einer KI-Lösung möglich ist, die SQL schreibt. Und habe halt trotzdem nicht das Problem, dass irgendwelche Daten rausgehen, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein US-Modell oder ein anderes geartetes Drittmodell nutze.
Was können die Zuhörer machen, um euch irgendwie zu helfen, Nutzerfeedback zu bekommen oder neue Kunden zu bekommen?
Also sich am besten heute für PandaOS anmelden, uns ausprobieren und uns natürlich sehr, sehr gerne Feedback geben.
Gibt schon so eine Zahl, dass man sagt, für unser 20-Euro-Monat-Ticket pro Seed kriegst du Tokens im Wert von 100 Euro? Also gibt es sowas schon oder arbeitet ihr da noch dran?
Also erstmal ist die Nutzung mit einem eigenen Key kostenlos.
Ja.
Und da kommt dann auch schon eine kostenlose Menge an Tokens mit.
Ihr habt auch noch so einen Spruch, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, your key, your data, nee, no training, was irgendwie...
Also bring your own key eigentlich, aber ich weiß nicht, ob du...
Ja, ich glaube, ich habe irgendwo noch gelesen, your keys, no data training. Ist doch euer Slogan, oder?
Ich glaube, das wäre generiert.
Von euch?
Ja.
Okay. Aber also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Thema, weil viele Unternehmen, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich...
Aber es ist ein guter Slogan, vielleicht behalten wir den einfach.
Keep it. Wenn ich jetzt irgendwelche Tools und Sachen baue, dann denke ich irgendwie bei dem Agent Harness, den ich so habe, der hat so viele Kunden, da gehen meine Daten unter, die sind so egal. Ne? Und, so. Und immer wenn ich aber so einen kleinen Anbieter habe, denke ich so, oder sitzt da jetzt doch irgendwie jemand und guckt dann genau an, was habe ich denn da getippt und guckt sich genau die Daten
jetzt
an.
Jetzt verstehe ich auf den Auswärts, ja.
Ja, wie kann man da gut drauf antworten?
Wir haben keinen Zugriff auf die Daten. Also die Software läuft lokal auf dem Rechner. Und die Verbindung zum Sprachmodell, die läuft nicht über uns. Also das läuft wenn ich Tokens über uns kaufe, dann läuft das direkt über einen Anbieter, der in EU Sprachmodelle hostet. Da haben wir keinen Zugriff drauf. Und wenn ich meinen eigenen Key verwende, dann sowieso nicht. Dann läuft die Verbindung direkt von PandaOS lokal zu dem jeweiligen Anbieter des Sprachmodells. da kriegen wir keine Daten.
Lauft ihr auf Mac?
Ja, Mac und Windows.
Mac und Windows. Stark. Und ist das so ein Terminal-Tool oder ist das ein grafisches Tool?
Nee, es ist super nutzerfreundlich. Also es ist, ich würde sagen, noch grafischer als die meisten Tools im Markt, jetzt so ein Cowork oder ein Codex oder so eine Geschichte.
Ihr seid ja kein Open Source.
Nee, das sind wir nicht.
Das heißt, könntest du trotzdem auf GitHub Sterne sammeln? Das ist dann schwierig, ne?
Naja, durch deinen eigenen Code auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, wenn ich gesagt made with PandaOS, aber wie kann man heutzutage viral gehen mit einer Non-Open-Source-Software?
Ja, we're about to find out, I guess.
ja.
Nee, die Sache ist halt, ich glaube, ich meine, wir brauchen eine gewisse Verbreitung,
ja,
um für Enterprise relevant zu sein. Ich sehe uns aber perspektivisch sehr viel mehr als Lösung für ja den größeren Mittelstand bis hin zum Konzern. Gerade Data Sovereignty spielt da eine große Rolle und auch die Möglichkeit, halt PandaOS wirklich lokal im Unternehmen autonom zu betreiben. Ich glaube, dass das eine riesige Rolle spielen wird in der nahen Zukunft. Und das ist das Feld, in dem wir uns sehen. Deshalb klar, der Consumer Market ist für uns spannend. Aber ich sehe uns mittelfristig sehr viel mehr in dem Enterprise-Bereich.
Was wäre die beste Nachricht, die morgen früh auf deinem Handy erscheint? Also wirklich Nachricht auf Golem, Heise, CNN, I don't know, wo du sagst, krass, das bedeutet für uns freie Bahn. Was wäre der beste Case, der automatisch dazu führen würde, dass ihr 100 Mal mehr Umsatz hättet?
Also ob es 100 Mal mehr Umsatz wird, weiß ich nicht. Es kam tatsächlich heute eine ziemlich gute Nachricht schon. Das ist, glaube ich, die erste, die mir in Sinn kommt. Und zwar gibt es jetzt ein neues Sprachmodell, das ich kann ja noch nicht mal sagen, wie es heißt, das hat mir heute Morgen mein Lead-Entwickler geschickt, das in der Qualität fast an Opus rankommt. Und das ist natürlich für uns eine super Nachricht, weil es heißt Open-Source-Sprachmodell, das können wir im Unternehmen betreiben, das können wir problemlos hosten. EU-datenschutzkonform und damit halt eine Performance sicherstellen, die einem Opus gleichkommt. Und das ist für uns natürlich als PandaOS ein Game-Changer. Das ist gerade das Mythos- und Fable-Verbot, das spielt uns eigentlich eher in die Hände, weil das uns als Europäer mehr dazu motiviert, eigene Lösungen zu bauen und unsere eigenen Open-Source-Lösungen zu betreiben.
Weiß aus dem Kopf noch, ob das zufällig so ein Community-Version von Gemma ist, so ein Coding-Modell?
Glaube nicht, nee.
Okay, ich habe mich gerade gestern mir so ein Community-Gemma 4 Coder runtergeladen, das wahnsinnig guten Code macht in einer 12b Version. Ja. Also sogar langsam, aber auf meinem Mac Mini läuft und wahnsinnig guten Code macht. Okay, also das ist eine gute Nachricht. Open-Source-Tools, die ihr selber hosten könnt, die gut coden können, verstehe. Und was wäre die schlechteste Nachricht?
Wahrscheinlich, wenn einer der großen Player morgen exakt dasselbe auf den Markt bringt. Das wäre natürlich... Also ich glaube, dass wir selbst dann
es wird nie 100%...
Genau, und vor allem halt mit dem ganzen EU-Angle wird es halt auch nicht sein. Aber klar... Wir gegen so eine Finanzierung werden wir natürlich schwer ankommen. Okay.
Zum Schluss nochmal meine beliebte Runde. Ist es über- oder unterschätzt? Und ich schmeiße einfach ein paar Namen rüber und du sagst...
Schieß los.
Claude Code.
Ich würde sagen unterschätzt. Hm. Okay. Weil ich glaube, die meisten unterschätzen es noch.
Cursor.
Same. Also.
Elon Musk.
Boah, schwierige Frage. Überschätzt.
Venture Capital.
Überschätzt.
Das Ausrufen von nahezu unerreichbaren Zielen.
Unterschätzt.
Einen Plan B haben.
Überschätzt.
Und ein europäisches Frontier, LLM.
Auf jeden Fall unterschätzt.
Unterschätzt, stark. Ja. Gibt es noch was, was ich fragen sollte oder wo du gesagt hast, da hätten wir noch dringend drüber reden müssen, aber ich habe es gar nicht angesprochen?
Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht. Also, okay. Da haben wir einen sehr, sehr guten Rundumblick.
Toll. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, hier einmal bei deiner Screen-Demo zugeguckt und irgendwie schön zu hören, dass ihr jetzt in der Open-Testphase seid. Und macht mich fertig, was man inzwischen so, Vibe-Cool ist das falsche Wort, was man inzwischen bauen kann, wenn man sich ransetzt mit diesen ganzen Tools, die gerade möglich sind.
Ich bin jeden Tag selber beeindruckt davon. Also deshalb macht es mir auch so viel Spaß, weil ich jeden Tag diesen Moment habe, wo ich denke, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das auch geht.
Ja, also unfassbar. Und ich würde alle, die zuhören, hart motivieren, mal PandaOS sich anzugucken und auszuprobieren. Verlinken wir gerne in den Shownotes, Community Notes. Jeder kommt da rein. Ist jetzt nicht so, dass wir noch einen Code sagen müssen oder sowas. Nee. Okay. Insofern macht das sehr gerne mal. Vielen Dank, Marco, dass du hier warst. Ganz, ganz viel Erfolg bei PandaOS und Pandata.
Vielen Dank.
Wie viel Prozent willst du jetzt in welche Firma stecken von deiner Arbeitszeit?
Ich glaube, das wird sie noch zeigen. Mhm. Aber ich werde schon weiterhin beides machen. Mhm. Also ich hoffe, dass es auf halb irgendwann hinläuft.
Okay, dann noch viel Erfolg bei deinem weiteren Hamburg-Urlaub. Ich glaube, nicht Urlaub, Aufenthalt. Aufenthalt, Arbeitsaufenthalt, wollte ich gerade sagen. Heute hast du einen Workshop gemacht, morgen machst du einen Workshop.
Wieder, ja.
Auch witzig, ne? So ein Berliner kommt nach Hamburg zum Workshop halten und ich glaube, ich bin in 2 Wochen in Berlin zum Workshop halten.
So ist das.
Ja, es gab früher mal so ein YouTube-Video-Business-Kasper sozusagen, die irgendwie dann von Hamburg nach München fliegen, während gleichzeitig jemand von München nach Hamburg fliegt und beide machen genau das Gleiche. Und im Grunde sozusagen könnte jeder in seiner Stadt bleiben und einfach nur das machen und müsste gar nicht hin und her fliegen. Aber das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Genau, toll, unfassbar, sehr beeindruckend und danke, dass du das erzählt hast. Ich wünsche euch zu Hause eine tolle Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer an dieser Stelle, weil wenn du jetzt zuhörst, dann hast du halt bis hier zugehört und dann fandest du es halt sehr spannend. Möchte ich dir ans Herz legen, auf den Abo-Button zu drücken. Wir haben super Gäste, jede Woche eine neue Folge und wenn du jetzt auf Abonnieren drückst, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr und ich freue mich. Und das Team freut sich. Das Team ist mir sehr wichtig. Also, komm hervorragend durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Marco
und von Christian. Tschüss.